Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen bei Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Das ist der Podcast, der auf Reisen geht durch das Bundesland Brandenburg und die Orte dort, die in irgendeiner Weise unterwegs sind zu mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimafreundlichkeit und Klimagerechtigkeit. Ich bin Grit Eggerichs und euer Host und wir sind heute in Potsdam unterwegs und zwar an einem Ort, wo das hier auffällig fehlt. Was man stattdessen hört, ist sowas. Wir sind in der Dortu-Straße in Potsdam. Kleine Läden, ein paar Cafés und Restaurants. Die ganze Straße ist seit Ende März 2024 verkehrsberuhigt. Das heißt, die meisten Parkplätze sind hier einfach mal weg. Keine Autos dürfen parken. Aus den Flächen sind Freisitze geworden für die Restaurants und auf manchen stehen auch Hochbeete. Sieht sehr nett aus, finden aber trotzdem nicht alle prima. Nachgefragt haben wir zum Beispiel in einer Apotheke.
Also wir nehmen deutlich wahr, dass viel weniger Laufkundschaft vorbeikommt bei uns, weil sie hier nicht parken können. Also es ist ein schöneres Stadtbild auf jeden Fall, aber von den Einnahmen her merken wir schon deutlich, dass es zurückgegangen ist.
Weniger Kundinnen und Kunden, weniger Umsatz, dafür reinere Luft und mehr Ruhe. Also wer von euch in einer Stadt wohnt, der kennt diesen Konflikt, die kennt diesen Konflikt. Klima- und Umweltschutz, ja. Reine Luft in den Innenstädten unbedingt, denn das ist natürlich auch wichtig für unsere Gesundheit. Aber wie umsetzen, ohne Geschäftsleute, Dienstleister, Lieferverkehr massiv zu behindern und eben auch zu verärgern? Darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist Jan Schilling, unser Reporter. Der fährt durch Brandenburg und schaut sich nachhaltige Ideen und Projekte an. Und heute war er eben zum Beispiel in der Potsdamer Dortu-Straße. Hallo Jan.
Hallo Grit.
Und wir haben ja auch jedes Mal eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler zu Gast. Heute ist es einer, der sich gut damit auskennt, was hinten beim Auto rauskommt. Alexandre Caseiro. Er ist Chemiker und untersucht Luft und auch gerade eben schlechte Luft am Institut für Nachhaltigkeitsforschung, dem RIFS. Und da ist er Teil einer Forschungsgruppe städtische Luftqualität, Mobilität und Gesundheit. Hallo Alex.
Hallo.
Wie forscht ein Chemiker zu guter bzw. zu schlechter Luft oder zu Luft überhaupt?
Ja, ich habe an der Uni Chemie und Umwelttechnik studiert und uns wurde damals dargestellt, dass Luftverschmutzung das globale Problem ist. Luftverschmutzung ist überall und überall brauchen wir Lösungen, um die menschliche Gesundheit zu schützen. Und ich habe mich schon ganz früh dafür interessiert.
Mit Alex wollen wir gleich die Grundlagen klären, nämlich wie klar ist der Zusammenhang zwischen Verkehr, Luftbelastung und damit eben einem gravierenden Problem für unsere Lungen und für unsere Gesundheit insgesamt. Aber zuerst gucken wir uns mal die Ausgangslage zum Thema Verkehr an. In Potsdam gibt es laut Statistik des Kraftfahrzeugbundesamtes knapp 77.000 angemeldete Pkw.
Um genau zu erfahren, wie das in Potsdam ist mit dem Verkehr und den Autos, habe ich Bernd Rubelt besucht. Der ist Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt. Und an der Wand in seinem Büro, da hängt eine Luftbildaufnahme von Potsdam. Da sehe ich viel Grün und viel Wasser, das kennt man ja aus Potsdam. Und die 77.000 Autos, von denen du gerade geredet hast, Grit, die sind wahrscheinlich so klein, dass sie erstmal gar nicht ins Auge fallen.
Wir sind seit der Wende in Größenordnung von 40, 45 bis fast 50.000 Einwohner gewachsen. Und dadurch, dass die Stadt historisch stark geprägt ist und auch nicht so stark in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verändert wurde, ist sozusagen ein intakter historischer Stadtgrundriss, trifft auf eine wachsende Bevölkerung. Und das spielt sich fast ausschließlich auf dem Thema Mobilität und Wohnungsmarkt ab. Und die Mobilität ist sozusagen die Kernherausforderung für so eine Stadt wie Potsdam.
Mehr Menschen hat jahrzehntelang auch bedeutet, immer mehr Autos. Um dieser Herausforderung zu begegnen, gibt es in Potsdam das Konzept Innenstadt, Straßenräume neu denken. Die Idee ist, Potsdam zu einer autoarmen Stadt umzubauen. Jetzt könnte man sagen, warum nur autoarm? Autofrei ist doch viel besser. Autofrei allerdings hält Rubelt für falsch.
Das gibt es so nicht. sondern es gibt autoarm, das heißt weniger Auto. Man könnte es mit Englisch sagen, carless. Ich bin für carless, weil wir sagen, das muss adäquat sein. Radfahrer, Fußgänger vor allem und der ÖPNV-Benutzer, das sind die, denen unser Hauptaugenmerk dient. Und es gibt genug Menschen, die aufs Auto auch ein Stück weit angewiesen sind. Insofern brauchen wir da eine vernünftige Relation. Diese Kampfbegriffe halte ich auch für falsch. Sie vergiften das Klima regelrecht. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Akzeptanz.
Das Problem, Potsdam soll weiter wachsen. Prognosen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren knapp 20.000 Menschen dazukommen. Und das entspricht ja ungefähr der Bevölkerung einer Kleinstadt. Mein erster Gedanke war dann, mehr Menschen, mehr Autos, naja, da wird die Luft wohl nicht besser.
Alex, 20.000 Menschen mehr, heißt das denn auch automatisch mehr Autos, schlechtere Luft?
Naja, also 20.000 Menschen mehr ist ein Zuwachs von 10% in der Bevölkerung. Das heißt mehr Mobilitätsbedarf, das heißt mehr Autos, auch wenn nicht in derselben Proportion. Mehr Autos bedeuten immer mehr Luftschadstoff.
Die Luft ist ja jetzt schon nicht so die ganz reinste in Potsdam, gerade wenn man sich anschaut, wie viel Stickstoffdioxid da drin ist. Was macht gerade diesen Stoff so gefährlich?
Stickstoffdioxid wie andere Luftschadstoffe verursachen Atemwegserkrankungen. Sie können sogar zum Tod führen. In der EU ist die Zahl der vermeidbaren Tote um die 400.000 durch Luftschadstoffe. Laut der Weltorganisation sollte die Konzentration von Stickstoffdioxid nicht höher als 25 Mikrogramm pro Kubikmeter sein. Das stellt der Schutz der menschlichen Gesundheit dar. In Potsdam ist dieser Wert an 302 Tage überschritten in einem Jahr. Das ist sehr, sehr viel. Das ist mehr als 80%.
Jan, die Grenzwerte, die Alex jetzt erwähnt hat, die sind von der WHO empfohlen. Wie gehen denn die Verantwortlichen in Potsdam mit dieser Art Grenzwerte um?
Die Grenzwerte kennen Politiker und PolitikerInnen natürlich recht genau. Allerdings sagt Rubelt, dass diese nur ein Faktor unter vielen sind.
Auch Gesundheit der Menschen ist ja nicht nur an diesem einen Thema anhängig. Da haben wir ja auch eine sehr komplexe Situation, wie Menschen solche Gesundheitsthemen bewerten. Als vielleicht ein interessantes Beispiel für unsere Stadtregion Berlin-Potsdam. Ich habe sehr viele Mitarbeiter, die pendeln immer von Berlin ein. Das stresst die. Vielleicht finden sie es akzeptabler, hier einen möglicherweise etwas belasteteren Weg zur Arbeit zu haben. Er ist nur 5 Minuten lang.
Ja, also um beim Beispiel von Herrn Rubelt zu bleiben. Stress ist ein wichtiger Faktor in der Gesundheit. Klar, aber es ist nicht dasselbe. Es steht nicht im selben Niveau als die klare, quantifizierte Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Gesundheit.
Rubelt hat in dem Gespräch dann eben auch gesagt, ja, es ist nicht so einfach, immer den direkten Zusammenhang herzustellen zwischen Schadstoffen und Auswirkungen.
Ja klar, ich verstehe, worauf er hinaus will, weil ja wahrscheinlich nicht nur der Verkehr für unreine Luft sorgt, sondern auch die Industrie oder unsere Heizungen, also Gas- und Ölheizungen. Die Frage ist ja, wie lassen sich solche unterschiedlichen Emissionen überhaupt auseinanderhalten? Das wollten wir genauer wissen. Und deshalb war Jan in Potsdam bei dieser Messstation am Bassinplatz zu Besuch.
Ich stehe mit Sean Schmitz auf einem Container in luftiger Höhe. Er ist Postdoc in der Forschungsgruppe Städtische Luftqualität, Mobilität und Gesundheit am RIFS. Also ein Kollege von dir, Alex. Neben uns ragen Antennen und andere Sensoren in die Luft. Die messen die Schadstoffe. Denn das Ding, auf dem wir stehen, ist eine von 26 Messstationen in Brandenburg. Damit überwacht das Landesamt für Umwelt die Luftgüte, also wie sauber ist unsere Luft. Und Sean misst das auch. Er befestigt gerade eine schwarze Box an einem Geländer und die ist ungefähr so groß wie ein Toaster. Diese Box ist auch ein Luftmesscontainer, nur in klein und viel günstiger als die Stationen vom Land.
Und wir sind hier, um unsere kostengünstigen Geräte direkt an der Messstation anzuschließen, um eine Kalibrierung durchzuführen oder einen Vergleich halt zwischen den beiden Messgeräten. Das heißt, die Referenzgeräte, die in der Station sind, das sind die Werte, die wir jetzt trauen. Und unsere kostengünstigen liefern auch gute Daten, aber wir müssen halt diesen Vergleich machen, um zu sehen, wie gut die Haltmessung.
Die kleinen Geräte werden auf der Station jetzt getestet. Und die kleinen Messgeräte, die werden gebraucht, weil das Land nicht überall Messstationen aufstellen kann. Das geht schon aus Kostengründen nicht. Und außerdem sind diese Container natürlich auch riesengroß. Die kleinen Boxen vom RIFS, die kann man theoretisch überall aufhängen, zum Beispiel an der Laterne. Und damit kann die Luftqualität genau dort gemessen werden, wo gerade eine Maßnahme stattfindet. Also beispielsweise ein Bereich verkehrsberuhigt wird oder vielleicht nur noch Tempo 30 gefahren werden kann. Idealerweise wird an jedem Ort neu gemessen, denn die Erkenntnisse, die Wissenschaftler gewinnen, die lassen sich nicht so einfach auf eine andere Straße übertragen. Denn gerade wenn es um die Luftverschmutzung geht, spielen viele Faktoren eine Rolle. Das kann beispielsweise die Höhe der Häuser sein.
Eine Kleinigkeit, was man dann sagen kann, wo wir das wissen, halt größere Gebäude, das heißt sozusagen 4, 5 Stockwerke, die fangen dann die Luft halt innerhalb von einer Straße dann stärker als kleinere Gebäude. Halt, da kann die Luft schlechter sich verteilen und schlechter rauskommen. Das heißt, wenn zum Beispiel es diese Straßenschlucht gibt, halt, wo auch viele Autos fahren, dann sind die Konzentrationen sehr hoch, weil die Luft sich nicht raus kann. Mhm. Das ist auch windbedingt. Wenn der Wind halt parallel mit der Straße dann webt, dann pustet es auch dann die Emissionen weg und die Luftverschmutzung ist auch teils weg. Aber wenn das 90 Grad sich dreht, dann kann sich immer wieder die Luftverschmutzung innerhalb von der Straßenschlucht sich aufwirbeln und dort bleiben.
Jetzt haben wir sehr viel über Luftqualität gesprochen. Beim Verkehr und auch bei der Verkehrswende, da geht es ja aber auch oft um Gefühle. Wir haben das auch schon öfters angedeutet in dieser Folge. Jan, welche Gefühle haben die Potsdamer?
Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich einfach mal in der Dortostraße umgehört. Das ist die Straße, die ja seit März verkehrsberuhigt ist. Dortostraße ist recht malerisch, kleine Häuser, gar nicht so, wie man das von der Stadt kennt, eher einstöckig. Und unten sind Cafés oder Bars, es gibt viele kleine Läden. Und bevor ich da hingefahren bin, habe ich mir erstmal angeguckt, wie hat das vorher ausgesehen und habe mal bei Google Maps geguckt. Da standen überall Autos, viele Parkplätze, alles zugeparkt. Und das Erste, was mir jetzt auffällt, wo ich da bin, hier stehen keine Autos mehr rum. Und wenn Autos vorbeifahren, dann fahren die langsam und nur in Schrittgeschwindigkeit. Und da hinten, da steht ein Mann, der hat eine weiße Schürze an. Das ist Gregor Thomas, der ist Konditormeister und gerade auf dem Weg zu seinem Laden Süße Schwestern heißt der. Gregor Thomas backt Torten, gibt Workshops und verkauft alles, was Bäckerinnen und Hobbybäcker so brauchen. Thomas hat sein Fahrrad dabei, also habe ich ihn zuerst gefragt, ob er überhaupt ein Auto nutzt.
Also ich habe weder Fahrzeug noch Fahrzeugpapiere, betreibe ja hier ein Geschäft, in dem ich auch ab und zu Torten liefern muss. Wenn ich das mache, dann fahre ich als Beifahrer im Großraumtaxi mit verschiedensten Taxiunternehmen hier aus Potsdam, die fahren müssen. Und so hat man, also habe ich zumindest für mich das Gefühl, dass ich nicht nur andere Unternehmen unterstütze mit dem, was ich tue, sondern halt vielleicht so einen kleinen Nachhaltigkeitscharakter mitmache.
Gregor Thomas hat also kein Problem damit, dass er jetzt nicht mehr mit dem eigenen Auto bis zu seinem Laden fahren kann. Aber autofahrende Kundinnen und Kunden, die kommen jetzt eben leider seltener.
Genau, also ich für mich kann es auf jeden Fall festmachen, dass ich halt doch auch Leute hatten, die einfach hier geparkt haben, mal vorbeigelaufen sind und dachten, ach, wir gucken mal rein. Das ist wirklich, wirklich, wirklich merkbar seit April. Im Juni und Juli habe ich so den größten Einbruch gehabt tatsächlich an Zahlen, was so die Sortimentsware von Leuten, die spontan kaufen, angeht. Ich habe den Laden jetzt seit knapp 6 Jahren. Und was es nie gab in den letzten 5,5 Jahren, war, dass es mal einen Tag gab, an dem keiner irgendetwas gekauft hat. Die gab es jetzt das erste Mal und das innerhalb eines Monats auch 3-mal gleich. Und das ist wirklich erstaunlich. Also ich hätte damit so auch nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen.
Und manche Kolleginnen und Kollegen mit Läden in der Straße denken jetzt schon ans Aufgeben oder Umziehen, sagt Gregor Thomas.
Und dann war da doch auch noch die Apothekerin, die wir am Anfang gehört haben. Die fand ja einerseits gut, dass keine Autos mehr fahren. Andererseits meinte sie auch, dass weniger Laufkundschaft kommt.
Und sie hat mich noch auf was anderes hingewiesen, woran ich erst mal gar nicht gedacht habe. Es gibt ja auch noch Ärzte und Ärztinnen in der Straße.
Das ist auch nicht so toll für die Schmerzpatienten, weil die jetzt einfach weiter laufen müssen. Die können hier nicht gut parken. Meistens wartet man auch länger als eine halbe Stunde beim Arzt und kann deswegen die Kurzzeitparkplätze auch nicht nutzen, weil die ja auch oft belegt sind und auch einfach ja auf eine halbe Stunde begrenzt sind.
Also ich fasse mal zusammen. Leute müssen zum Arzt, sie müssen in die Apotheke, sie sind vielleicht auch nicht so gut zu Fuß. Und Gewerbe braucht Leute, die was kaufen und irgendwie zum Laden kommen müssen. Das sind ja alles berechtigte Bedürfnisse und Interessen, Alex. Wie antwortet die Wissenschaft darauf?
In der Tat berechtigt und wichtig. Aber es gibt auch andere Wege, diese Pläne umzusetzen, und man kann andere Ergebnisse erreichen. Zum Beispiel, es gab in Berlin vor einigen Jahren eine Umsetzung von einer Straße, die Komtusserdamm, und eine Studie von Kollegen am RIFS hat festgestellt, dass der Umsatz größer nach der Veränderung war als vorher. Und das ist nicht von Berlin, sondern von Australien. Aber Wissenschaftler haben gerechnet, dass ein Quadratmeter Fahrradparkplätze bringt um die 6-mal mehr Umsätze als ein Quadratmeter Autoparkplätze.
Also in der Dortu-Straße, so habe ich es jetzt verstanden, machen die Unternehmerinnen und Unternehmer ja offenbar andere Erfahrungen, als du sie gerade geschildert hast. Kann man sagen, was da anders gelaufen ist als zum Beispiel in Berlin am Kottbusser Damm?
Es ist schwierig zu generalisieren, aber was wir von anderen Erfahrungen, Großstädten wie Amsterdam oder Paris, Barcelona, was es gibt, ist nicht nur Parkplätze abzuschaffen oder Verkehr zu beruhigen, ja, aber sondern es geht um Infrastruktur. Also es wird was gemacht, damit mehr Leute kommen.
Auf verschiedenen Verkehrsmitteln, ja, genau. Sozusagen, zu Fuß, mit dem Fahrrad.
Genau.
Dass zu so einer Maßnahme viel mehr gehört, das sieht man ja auch in der Dortu-Straße. Also wie ich schon beschrieben habe, klar sind die Parkplätze weg, aber es gibt eben auch jetzt Bereiche, wo Menschen sitzen können etc. pp. Also insgesamt verändert sich der Ort durch diese Verkehrsberuhigung. Und es gibt auch andere Stimmen.
Ich finde es total super. Ich finde es total, eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Ist irgendwie mit den ganzen Kübeln und den verbreiterten Terrassen. Ich finde es richtig, richtig schön.
Und kennen Sie das noch von vorher?
Ja.
Können Sie das mal beschreiben, den Unterschied nochmal? Also wie ist denn das für Sie, als Sie sind jetzt mit Ihrem quasi Kind unterwegs, so als Fußgängerin?
Die Straße ist irgendwie ein Stück weiter weggerückt, obwohl sie das ja gar nicht ist. Aber man hat das Gefühl, dass so eine Pufferzone jetzt da ist und sehr viel angenehmer, wenn die Fußgängerzone sich ein bisschen verbreitert hätte fast.
Da gibt es ein Plus und ein Minus. Für die Händler, glaube ich, ist es schwierig, weil einige Kunden zum Beispiel von dem Tempurladen und so jetzt nicht mehr direkt vorfahren können. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Für die Innenstadt an sich finde ich es ganz schön, ehrlich gesagt. Es ist so ein eher ambivalent.
Und für Fahrradfahrer wurde null gemacht, wirklich gar nichts. Das Einzige, was als Konzept da ist, sie sollen auf dem Fußweg fahren, weil man ja erwiesenermaßen auf der Straße nicht fahren kann. Das funktioniert nicht. Also ich finde, so ein Konzept gegenseitige Rücksichtnahme ist völlig naiv und weltfremd. Und da hätte man für alle was machen müssen, für Fußgänger, für Autofahrer und für Radfahrer. Und das ist nicht passiert. Und jetzt regen sich alle auf, weil die Radfahrer natürlich auf den Fußwegen fahren und durch die Restaurants fahren und an den Geschäften. Aber das ist offiziell so erwünscht. Das ist das Konzept. Und das ist für mich kein Konzept.
Und das haben viele gesagt. Sie finden das gut, dass es eine Verkehrsberuhigung gibt. Aber das Konzept ist einfach nicht gut umgesetzt.
Also das klingt für mich jetzt auch so, als sei hier wirklich noch Luft nach oben. Habt ihr denn vom RIFS Antworten darauf, wie sich solche gegensätzlichen Interessen, wie wir sie auch gerade jetzt so gehört haben, von Unternehmerinnen und Unternehmern, vielleicht auch Anwohnerinnen und Anwohnern, Kundinnen und Kunden, wie die sich bei so einem Projekt in Einklang bringen lassen?
Ja, also dieser Beteiligungsprozess ist eine schwierige Frage. Was wichtig ist, ist, dass das Prozess balanciert ist. Also alle sollen die Möglichkeit haben, etwas mitzubringen. Es gibt mehrere Wege, diese Balancierung zu halten, zum Beispiel durch Umfragen. Und dort können alle Leute etwas sagen, nicht nur die lauten Leute.
Und wenn sehr viele von diesen lauten Leuten sich äußern, dann entsteht wahrscheinlich auch eine breitere Unzufriedenheit, ohne dass vielleicht tatsächlich ein sachlicher Grund dafür da ist.
Genau, das folgt einer Medienlogik. Ja? Es ist einfacher und vielleicht für die Medien besser zu sagen, ja, es gibt diese Maßnahmen und die sind schlecht, weil X. Es ist anders, etwas zu sagen, wie es gibt diese Ziele, wie können wir alle dazu bringen, alle Leute, alle Geschäfte dazu bringen, damit wir alle zusammen dieses Ziel erreichen.
weil Medien ja vor allem dann gerne berichten, wenn was schiefläuft. Jan, du warst aber ja noch länger in der Dortu-Straße unterwegs. Wie ging das eigentlich weiter?
Ja, ich bin die Dortu-Straße dann weiter entlang gelaufen und bin auf mehrere Informationstafeln gestoßen, die das Konzept erklärt haben. Die Überschrift war Mehr Innenstadt, mehr Leben. Außerdem gab es eine Tafel, wo die Menschen sehen konnten, wann, wo und wie sie sich beteiligen können. Da war so ein kleiner QR-Code, das kennt man ja. Und mein Eindruck war jetzt natürlich, das Konzept wurde mit den AnwohnerInnen und HändlerInnen gemeinsam entwickelt.
Hast du zumindest gedacht. Wenn so ein offener Dialog stattfindet, Leute sich beteiligen können, Leute merken, die Veränderungen werden irgendwie auch transparent gemacht. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Konflikte damit befriedet sind, oder? Also was würdest du sagen, Jan?
Absolut. Die Unternehmer und Unternehmerinnen fühlen sich ausgeschlossen. Die meisten haben mir erzählt, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Im Konzept der Stadt steht aber, dass es zwei Werkstätten mit Bürgerinnen und Bürgern gab und auch Kinder und Jugendliche wurden beteiligt.
Also Werkstätten bedeutet sowas wie, da konnte man sich beteiligen, da wurde geredet, Kommunikation.
Genau.
Alex, kann es sein, dass diese Transparenz und diese Partizipationsoffensiven manchmal mehr versprechen, als sie dann am Ende einlösen können?
Also was meine Kollegen am Riff, die mit dieser Frage beschäftigt sind, finden, ist, dass Beteiligung kann dazu führen, dass Menschen abgeholt werden. Aber Bürger und Bürgerinnen sollen früh eingebunden werden im Prozess. Und es muss klar sein, welche Ideen mitgenommen wurden und welche nicht und warum. Aber es ist ein begrenzter Prozess, weil Leute, die keine Zeit haben oder kein Interesse haben, an diesem Prozess teilzunehmen, werden nicht kommen. Und die können dann trotzdem danach sich beschweren.
Und am Ende muss wahrscheinlich dann die Politik oder die Verwaltung auch dafür sorgen, dass das, was gesagt wurde von den Bürgerinnen und Bürgern, dass das auch angekommen ist und wie das umgesetzt wurde, oder? Eine Rückkopplung muss auch stattfinden.
Richtig, es muss klar sein auch.
Und da ist in der Dortu-Straße vielleicht nicht alles so ganz perfekt rund gelaufen, was wir jetzt natürlich nicht so genau wissen, weil wir nicht so tief drinstecken in diesem Projekt Dortu-Straße. Nicht nur in Potsdam, auch in anderen Städten und im Grunde genommen stehen alle große Städte vor der Herausforderung, die Verkehrswende irgendwie zu meistern. Wenn wir jetzt mal ins Ausland gucken, Amsterdam zum Beispiel will tausende Parkplätze streichen und erhöht dort die Parkgebühren. Ist sowas eigentlich sinnvoll? Was kann Potsdam von etwa Amsterdam oder auch noch von anderen Städten lernen?
Ja, es ist von der Größenordnung anders. Aber ich glaube, Potsdam kann etwas lernen. Zum Beispiel in Amsterdam gibt es schon eine Fahrradkultur. Aber diese Fahrradkultur besteht darauf, dass es Fahrradinfrastruktur gibt. Also wir kommen zurück zu dieser Infrastrukturfrage. Ja? Diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, aber die müssen nicht allein kommen. Es kommt mehr etwas dazu. Das kann man von diesen größeren Städten wie Kopenhagen, Paris, Barcelona, Amsterdam lernen.
Ja, aber wenn die Fahrradkultur nicht von vornherein da ist, dann kann man darauf auch gar nicht aufbauen, ne?
Das stimmt, aber wenn man Fotos von Amsterdam vor 40 oder 50 Jahren anguckt, es gibt keine Fahrräder, es gab nur Autos.
Das ist tatsächlich schon auch eine Entwicklung von nur 2 Jahrzehnten vielleicht.
Ja, 2, 3 Jahrzehnte. Kopenhagen auch noch weniger. Ja, man kann das kriegen.
Heißt aber auch, es dauert Zeit. Wir brauchen Geduld.
Um Ergebnisse zu sehen, ja, aber wir haben keine Zeit zu warten.
Auf keinen Fall. Ja, wenn es in Amsterdam so lange gedauert hat, dann müssen wir dringend starten. Es ist ja jetzt in Deutschland auch so, dass Leute auf dem Land sagen, wie sollen wir eigentlich noch in die Stadt kommen, wenn alles autoarm ist in den Innenstädten und die Parkplätze so teuer sind. Bernd Rubelt hat gesagt, manche Menschen sind aufs Auto angewiesen, natürlich, weil sie pendeln. Wie können Maßnahmen wie autoarme oder sogar autofreie Innenstädte so gestaltet werden, dass die Menschen sich das halt auch wirklich leisten können, gerade auch die, die vom Land in die Stadt reinfahren, und dass sie da auch mitgehen, also auch gefühlsmäßig sagen, das ist das, was wir wollen.
Ja, die Antwort soll regional sein und nicht lokal. Also es geht nicht nur um die Stadt Potsdam, es geht viel weiter hinaus. Es gibt manche Konzepte, die man einbringen kann, zum Beispiel die 15-Minuten-Stadt, wo alles in einer Entfernung von 15 Minuten steht. Das kann man auch adaptieren fürs Land.
Gehminuten, Fahrradminuten, Autominuten?
Ja, also in größeren Städten wie Barcelona, die das Konzept umsetzen, sind das Gehminuten. Aber wenn man aufs Land schaut, dann vielleicht Fahrradminuten oder Busminuten, Zugminuten.
Auf jeden Fall heißt das, da werden größere Umbauten nötig. Also wirklich Eingriffe in die Infrastruktur, ne?
Genau, da kommen wir zurück zur Infrastruktur.
Jan, du hast mit Bernd Rubelt von der Stadt Potsdam ja gesprochen. Würdest du sagen, dass die Politik ihre Konzepte auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aufbaut? Also gerade wenn wir über autoarme oder autofreie Innenstädte reden?
Das passiert schon. Meistens werden dann allerdings Modellrechnungen herangezogen, um die Auswirkungen von bestimmten Maßnahmen wie Verkehrsberuhigung auf die Luftqualität zu bestimmen. Das hatten wir vorhin ja schon angesprochen. Es kann eben bisher nicht überall gemessen werden. Deshalb findet Bernd Rubelt zusätzliche Messdaten, wie es etwa die Daten vom RIF sind, eine wichtige Sache.
Das ist ja eine Frage auch gegenüber den Bürgern der Stadt. Die sagen, das will ich aber genau wissen. Hat das was gebracht? Und dann würde ich mir wünschen, dass wir mit Wissenschaftlern darüber reden vorher. Welche Daten müssen wir erheben, damit wir nachher auch ein valides Messergebnis haben? Also was ist relevant? Und es ist auch wichtig, dass solche Erhebungen immer ein Stück von der Verwaltung entfernt sind, dass das Wissenschaftler sind, die auch ein Stück das unabhängig von uns betreiben. Das ist auch eine Erwartung, die die Stadtverordneten mittlerweile haben. Insofern finde ich so eine Arbeit sehr wichtig, die uns ergänzt. Das ist das eine. Und es gibt natürlich auch, wenn ich über diese Frage der Umweltdaten gehe, tatsächlich vielleicht auch so eine Art Expertise darin, wo wir im Stadtgebiet bestimmte Parameter auch sinnvoll erheben können.
Also Bernd Rubelt wünscht sich diese enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft und findet das auch so statt, Alex? Was würdest du sagen?
Von der Wissenschaft, wir wünschen uns dieser enge Austausch mit der Politik. Das ist uns sehr wichtig. Also was wir in unserer Forschungsgruppe interessiert, ist die Auswirkungen von Maßnahmen zum Beispiel. So hier. Wir wollen wissen, was Maßnahmen bringen zur Luftqualität oder nicht. Und dafür brauchen wir vorher Messungen zu machen und nachher Messungen zu machen. Und das gelingt nur, wenn wir früh eingebunden werden. Sonst geht es nicht, weil wir müssen planen.
Ja, und ihr müsst ja auch Vergleichsdaten haben.
Genau. Immer, ne? Das ist auch, wie wir nützliche Daten zur Politik bringen. Weil die wollen dasselbe wissen.
Ja. Man ist im Grunde aufeinander angewiesen, weil ihr forscht ja zu Dingen, die letztendlich von der Politik umgesetzt werden sollen. Und die brauchen euch aus diesem Grund eben genauso wie ihr sie, ne?
Richtig.
Ja. Ja, Jan, Alex, das war's schon wieder mit Wandel verhandeln, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg. Beim nächsten Mal sind wir in Nechlin, ganz im Norden des Bundeslandes, denn da steht ein riesiger Warmwasserspeicher. Der beliefert alle Häuser im Dorf mit Wärme und das ganz ohne Öl oder Gas, einfach per Windenergie. Alle Infos und Links zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, nutzt doch gerne unser Mitmach-Tool, damit wir auch davon erfahren. Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns 5 Sterne dafür zu geben. Alles auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich bin Grit Eggerichs, sag Danke an unseren Reporter Jan Schilling und unseren Gast im Studio Alexandre Caseiro. Bis zum nächsten Mal bei Wandel verhandeln.
Wandel verhandeln, nachhaltig in Brandenburg. Moderation Grit Eggerichs, Redaktion Victoria Lu. Mit Alex Caseiro, Bernd Rubelt, Sean Schmitz, Gregor Thomas und Potsdamerinnen und Potsdamern. Idee und Konzept Jan Schilling. Postproduktion Media Winter. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.